Letztes Jahr zum Beispiel gab es diese wirklich große Black Lives Matter-Bewegung. Hat das irgendwie mit dir was gemacht? Hat das irgendwas in deinem Leben verändert?
In meinem Leben hat sich das so weit verändert, dass ich jetzt mit Freunden viel mehr und öfters über Rassismus spreche und auch im Freundes- und Bekanntenkreis auch die mehr Lust haben, darüber zu sprechen und denen das irgendwie viel mehr in den Vordergrund gerückt ist.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch diesen Podcast. Hier ist heute meine Kollegin Lydia zu Gast. Lydia und ich haben uns vor anderthalb Jahren auf einer Dienstreise nach Mali ganz gut kennengelernt, obwohl wir eigentlich in sehr unterschiedlichen Bereichen der Welthungerhilfe tätig sind. Lydia erzählt uns heute davon, wie sie bei ihrer Arbeit jungen Erwachsenen in den Projektländern der Welthungerhilfe zu Ausbildungsplätzen verhilft. Über ihre Arbeit hinaus sprechen wir heute aber auch ganz offen andere persönliche und auch sensiblere Themen an. Nämlich zum Beispiel, wie Lydia die Black Lives Matter-Bewegung erlebt hat. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Und heute begrüße ich meine Kollegin Lydia. Lydia, freut mich, dass du da bist.
Hallo Lena, das freut mich auch. Danke für die Einladung.
Wir haben gerade einen etwas aufwendigeren Technik-Check hinter uns. Ich habe immer gedacht, wenn beide im Office sind und wir die Mikrofone hier haben und funktionierende Laptops, müsste es doch eigentlich total einfach sein, einen Podcast aufzunehmen, aber heute nicht. Naja, aber schön, dass wir es jetzt irgendwie doch schaffen. Also im Moment sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Lydia, vielleicht, damit die Hörerinnen und Hörer sich überhaupt so ein bisschen ein Bild von dir machen können, wer du eigentlich bist und wer mir hier heute gegenüber sitzt, würde ich mal ganz klassisch einsteigen mit der Frage, wo bist du eigentlich aufgewachsen? Wo und wie bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in Deutschland und Belgien. Ich habe auch die belgische Nationalität und bin zur Schule gegangen in Deutschland. Da habe ich auch mein Studium absolviert in Köln und bin aber selber in Kongo geboren und habe einen sehr multikulturellen Background in Schnelle jetzt kurz dargeboten.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Im Kongo geboren, in Belgien zur Schule gegangen und in Deutschland. Und jetzt bist du in Bonn, zumindest für die Arbeit, wohnhaft, glaube ich, in Köln, wenn man das jetzt verraten darf.
Ja, kein Problem.
Ja. Wo ist denn für dich Heimat?
Ah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, Heimat, das glaube ich, gibt es bei mir nicht. Ich bin überall, kann ich mich sehr wohl fühlen. Und weil ich auch recht viel reise und irgendwie ein bisschen unbeständig bin, bin ich schnell irgendwo zu Hause. Also ich kann, egal wo ich bin, mir schnell ein Zuhause schaffen. Aber Heimat, vielleicht muss ich das noch finden. Vielleicht kommt das noch.
Ist es so, dass wenn du hier in Deutschland irgendwie mit Freunden bist, dass du dann tendenziell vielleicht so ein bisschen die Afrikanerin bist? Also hält man dich so für irgendwie jemand aus einem anderen Land oder die Belgierin?
Eigentlich gar nicht. Also ich bin so lange schon in Deutschland und schon so hier sozialisiert, dass das, glaube ich, außer mein Aussehen überhaupt nicht auffällt, glaube ich, ja, aus welchem Land ich eigentlich komme. Also weil ich ja auch Deutsch irgendwie ohne Akzent spreche, ist das, glaube ich, nur mein Aussehen, das irgendwie meine Andersartigkeit irgendwie deutlich macht. Aber ich glaube, so vom Typ her oder in meinem Freundeskreis eigentlich gar nicht. Also man sagt mir manchmal sogar, glaube ich, auch, dass ich eher, weil ich Deutsch bin, als irgendwie eine andere Nationalität.
Vielleicht bevor wir jetzt wirklich nachher natürlich auch nochmal darauf eingehen, was du eigentlich genau bei der Welthungerhilfe machst und wie du zur Welthungerhilfe gekommen bist, bleibe ich nochmal so ein bisschen so bei diesem Herkunftsthema, weil es ja tatsächlich irgendwie ja immer wieder auch aufkommt, immer wieder drüber gesprochen wird. Letztes Jahr zum Beispiel gab es diese wirklich große Black Lives Matter-Bewegung. Hat das irgendwie mit dir was gemacht? Hat das irgendwas in deinem Leben verändert?
In meinem Leben hat sich das so weit verändert, dass ich jetzt mit Freunden viel mehr und öfters über Rassismus spreche und auch im Freundes- und Bekanntenkreis auch die mehr Lust haben, darüber zu sprechen und denen das irgendwie viel mehr in den Vordergrund gerückt ist. Aber in meinem Leben an sich, also außer, dass ich jetzt irgendwie mehr darüber spreche, ehrlich gesagt weniger, weil das schon immer ein Teil von mir war. Ich bin nun mal eine äußerliche Ausländerin vom Aussehen her. Und ich habe mich bei der Bewegung oder generell, also versucht, sehr zurückzuhalten, weil ich dachte, das ist irgendwie, es hat sich nicht so richtig nach meinem Kampf angefühlt. Also ich finde es schön, dass die, dass es in diese Richtung geht, dass die Bewegung da ist, dass die Leute jetzt irgendwie offener sind und auch irgendwie und auch das Thema angehen wollen und auch darüber auf Augenhöhe diskutieren wollen, dass es nicht mehr irgendwie eine Schuldfrage ist. Aber ich selber habe mich da sehr zurückgehalten. Also ich war auf keiner Demonstration, weil ich irgendwie mich nicht zugehörig gefühlt habe, weil ich nicht wusste, für welche Seite ich jetzt in irgendeiner Form irgendwie kämpfen soll. Und war aber trotzdem bin ich total offen für dieses Thema, für so ein Gespräch. So, also ich verschließe mich nicht, aber weil ich eben, wie gesagt, das mein Leben lang kenne, dieses Thema, ist es für mich nichts Neues, nur weil es jetzt irgendwie aufgeploppt ist. Also das beschäftigt mich schon immer und wird immer ein Teil von mir sein. Genau, deswegen habe ich mich jetzt da nicht mehr engagiert.
Und wenn du jetzt sagst, Freundinnen und Freunde wollen da eigentlich jetzt irgendwie mit dir viel öfter über Rassismus sprechen, welche Fragen werden dir so gestellt?
Es ist alles dabei. Also es werden Fragen gestellt, dass die mich fragen, ob ich überhaupt Rassismus erlebe. Da bin ich manchmal total verwundert. Ich denke, okay, wie, also das ist irgendwie mein alltägliches Brot, so, ja klar. So subtile Fragen oder auch eben Fragen, wie ich denn auf gewisse Sachen reagieren würde oder eben auch, wie man denn bestimmte Sachen oder Bezeichnungen, ich glaube, das ist gerade irgendwie so dieses Political Correctness, irgendwie, wie möchtest du angesprochen werden oder wie, ja, wie kann ich das denn benennen, ohne dass irgendwie du oder mein Gegenüber sich irgendwie angegriffen fühlt, so. Und ich muss schon sagen, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich selber mich auch damit beschäftige. Vorher habe ich das immer so ein bisschen nicht nur, also ein bisschen auch hingenommen und habe das irgendwie, weil es Freunde sind, auch schnell irgendwie abgetan. Und ich merke, dass ich jetzt erst selber denke, so nee, fühlt sich nicht gut an, so will ich nicht bezeichnet werden. Oder nee, das ist ein Witz, der geht mir einfach zu weit. So. Und das ist eben ein Prozess, den ich jetzt auch mit durchmache. Ja.
Wie reagierst du in einer Situation, wo du Rassismus erfährst?
Es kommt immer darauf an, auf welchen Fuß man mich fasst. Wenn ich schlagfertig bin, dann sehr schlagfertig und dann eher so ein bisschen ironisch manchmal aber auch bin ich total überrascht. Also das erwischt mich manchmal so kalt, dass ich gar keine Worte dafür habe und dann irgendwie auch so ein bisschen baff mit offenem Mund irgendwie und Zunge raus irgendwie da stehe, weil ich dann irgendwie nicht glauben kann, dass das gerade passiert ist, so, und das in der heutigen Zeit. Ja.
Würdest du denn dann trotzdem sagen, weil du hast ja gerade gemeint, eigentlich hat sich jetzt in deinem Leben nicht so viel geändert, weil klar war das war sozusagen Black Life immer schon ein Teil von dir. Würdest du denn trotzdem sagen, es gab da eine Notwendigkeit für diese Bewegung und es gibt die auch jetzt noch?
Ja, auf jeden Fall gab es eine Notwendigkeit, weil darüber zu sprechen und Rassismus ist immer ein Thema gewesen, was man irgendwie nicht gerne besprochen hat, auch im Freundeskreis nicht. Gehörte irgendwie immer in so einer politischen Ebene, das gehörte irgendwie immer zu weiter weg. So, das wurde auf anderen Ebenen besprochen, aber irgendwie war es nie so nah dran. Und Rassismus ist ja irgendwie, also haben die Leute immer auch gleichzeitig, die fühlen sich ja beleidigt, wenn man irgendwie sagt, du bist ein Rassist oder noch nicht, oder man gesagt hat, du hast rassistisch gerade dich zu irgendwas geäußert. Das war direkt eine Beleidigung und dann war eigentlich damit das Gespräch sofort beendet, weil keiner will beleidigt werden und jeder reagiert auf Beleidigung eigentlich eher mit so einem Gegenangriff. Und dementsprechend konnte man, fand ich jetzt vor ein paar Jahren, nicht normal über Rassismus sprechen. Und dass es jetzt aber geht und dass man jetzt irgendwie auch auf offene Ohren stößt, dafür war es auf jeden Fall wichtig. Und ich hoffe auch, dass das lange, lange anhält und dass es irgendwie noch ein Stück weitergeht, dass ja die Leute einfach oder die Menschen noch viel tiefer sich damit befassen, was eigentlich Rassismus ist. So. Und dass Rassismus eigentlich vor allen Dingen auch von Menschen besprochen werden, die auch Rassismus betrifft und nicht die, die glauben, was Rassismus sein könnte und es aber selber nie erfahren haben. So.
Hast du da eigentlich irgendwie Unterschiede erlebt, jetzt so zwischen Belgien, was du ja auch sehr gut kennst, weil du da aufgewachsen bist, und Deutschland?
Da tut sich ehrlich gesagt wenig. Also da ist ein marginaler Unterschied. Also eigentlich ist in Belgien, würde ich sagen, ist die Ausländerrate oder eher gesagt von den Dunkelhäutigen höher, weil da eben mehr Leute aus dem Kongo auch da sind, wegen der Vorgeschichte leider auch, irgendwie Kongo-Belgien. Aber nee, das ist eigentlich würde ich sagen. Nicht sehr, also das unterscheidet sich kaum. So, ja.
Hast du ein bisschen eine Ahnung? Ich meine, du hast natürlich auch noch Kontakt sozusagen, vor allen Dingen in den Senegal, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber Teil deiner Familie lebt im Senegal, ne?
Genau, von meinem Vater die Seite, die lebt im Senegal.
Ja. Hast du eine Ahnung, wie da die Black Lives Matter-Bewegung aufgenommen worden ist, also in afrikanischen Ländern selber? Ist die da irgendwie diskutiert worden?
Also ich habe in meiner Familie gar nicht darüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch gar nicht angekommen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen. Ich glaube, das wird nicht so richtig verstanden. Und das ist irgendwie, finde ich jetzt auch so ein bisschen, die haben andere Themen, mit denen die sich beschäftigen, als irgendein Rassismus vor Ort. Ja. Deswegen, also ich fände das auch ein bisschen bemessen, meiner Familie im Senegal zu sagen, wie ich mich fühle hier mit Rassismus. Also nee, das ist irgendwie kein Thema. Also jedenfalls bei uns nicht. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern oder in anderen Familien irgendwie ist, aber ja.
Ja, nee, klar, du kannst natürlich da auf jeden Fall vor allen Dingen für dich sprechen, ne? Für das, was du persönlich erlebst oder erfahren hast. Bevor ich da jetzt vielleicht gleich dann wirklich so einen Schwenk irgendwie hin zur Arbeit mache, gibt es aber irgendwas in dem zum ganzen Thema Rassismus, wo du sagst, da ist dir wichtig, dass sich noch Dinge bewegen. Da ist vielleicht auch, ja, vielleicht sogar auch mit Blick auf unsere Arbeit als NGO, sind da noch Dinge, die irgendwie bewegt werden sollten?
Ja, da wir gerade irgendwie noch so am Anfang sind, glaube ich, kann man sich in jegliche Richtung vorwärts eigentlich bewegen. Also ich finde, es ist einfach wichtig, dass man weiterhin im Diskurs bleibt, dass man weiterhin offen ist und, was ich irgendwie gemerkt habe bei diesem Thema, dass man sich nicht angegriffen fühlt. Also ich finde es total schön, jetzt zu merken, dass man offen drüber reden kann, ohne dass man mir einen Vorwurf macht, dass ich darüber rede und dass man mir das irgendwie abspricht, dass dass ich das äußere. Und also ich glaube, in diese Richtung sollte es weiterhin gehen. Also ich finde auch, dass man öfters auch nachfragen kann. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, wenn einer rassistische Äußerung macht, was dagegen zu sagen. Also das ist für mich auch irgendwie ganz klar und ich jetzt auch merke und ich das auch wie angenehm oder wie schön ich das finde, wenn jemand den Mund aufmacht und dass es nicht nur meine Sache ist, sonst irgendwie jeden betrifft und jeder, der irgendwie eine Welt ohne Rassismus gerne hätte, der sollte auch dafür einstehen und jedes Mal den Mund aufmachen und nicht irgendwie mal, sondern jedes Mal so, dass wir alle für dieselbe Sache einfach kämpfen.
Hat sich dabei in deinem Freundeskreis, haben sich da Verhaltensweisen geändert, wenn ihr jetzt so viel irgendwie auch mal drüber sprecht? Also hast du schon so Situationen mitbekommen, ja, wo jemand dann auch wirklich lauter und stärker gegen Rassismus geworden ist?
Gott sei Dank, toi, 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 muss ich sagen, hat sich das noch nicht bewahrheiten müssen. Also ich bin in der Zeit mit Freunden noch nicht, aber ich glaube aufgrund von Corona, noch nicht unterwegs gewesen, dass Freunde es hätten mitkriegen können. Aber ich glaube, dass es schon dahin gehen würde. So, dass ich glaube, jetzt das Bewusstsein mehr da ist und ich glaube jetzt auch nochmal, die auch eben jetzt, glaube ich, nochmal deutlicher ist, dass ich eben dieses Thema immer schon mit mir rumtrage. Ich glaube, das ist bei denen auch nochmal, es hat nochmal so einen Klick gemacht. Weil wie du eben mich am Anfang schon gefragt hast, bist du eher Deutsche oder bist du eher irgendwie eine Ausländerin oder Afrikanerin? Im Freundeskreis wird das nicht gesehen. Aber jetzt durch das Thema sieht man es auf einmal wieder so und wird in einem bewusster. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Freundschaftsreflex, so schützend dann auch sich vor jemanden zu stellen.
Ja, ist echt total spannend, das nochmal so zu hören. Jetzt irgendwo vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo gefühlt der Black Lives Matter Move schon wieder so ein bisschen aus den Medien verschwunden ist. Also natürlich aufgrund von Corona irgendwie sieht man gerade so viele andere Sachen. Aber ich glaube, wie du schon sagst, den Diskurs da aufrechtzuerhalten und ja auch zu merken, dass das kann ich auch bestätigen, dass ein Tabuthema jetzt viel öfter, also es war irgendwie vermeintlich mal gefühlt ein Tabuthema schon fast, viel öfter einfach einen Platz findet, mit einer Selbstverständlichkeit, einer Wichtigkeit. Das, das finde ich echt super spannend zu beobachten. Zur Arbeit der Welthungerhilfe gehen wir jetzt, weil wir natürlich uns einsetzen als Welthungerhilfe für ich sage jetzt mal ganz breit gesprochen, globale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit spielt in ganz vielen Stellen bei der Welthungerhilfe eine große Rolle. Aber natürlich vor allen Dingen mit Blick auf Hungerbekämpfung und Armutsbekämpfung. Sonst würden wir nicht Welthungerhilfe heißen. Wieso hast du dich irgendwann entschieden, zur Welthungerhilfe zu kommen?
Ich habe mich entschieden, zur Welthungerhilfe zu kommen, weil ich die Vision der Welthungerhilfe richtig und spannend finde. Und weil, glaube ich, generell das in meinem Leben, das ist der rote Faden. Also ich glaube, da musste ich hin. Ich habe schon sehr früh, allein durch meinen Background, aber auch durch meine schulischen Ausbildungen, mich sehr auf Entwicklungszusammenarbeit, EZ-Arbeit fokussiert. Und habe vorher, nach meinem Studium beim Deutschen Akademischen Austauschdienst tätig und habe da auch schon für in der Entwicklungszusammenarbeit im Referat gearbeitet. Und habe aber da gemerkt, dass das mir doch sehr elitäre Förderung war. Und dachte, nee, ich möchte gerne irgendwie was bewegen. Ich möchte irgendwie so ein bisschen, ja, den Ärmsten der Ärmsten helfen, da mich engagieren und meinen Teil zu beitragen. Und so war irgendwie Welthungerhilfe von den Organisationen, die ich so kannte, für mich der nächste Schritt. So, ja.
Wie erlebst du jetzt so die Welthungerhilfe? Was würdest du sagen, ist unsere Kultur?
Ich würde sagen, eine recht offene Kultur. Es ist eine sehr diverse Kultur, was ich sehr schön finde. Sehr multikulturell angehaucht. Ich mag das Arbeitsklima hier sehr.
An welchen Stellen ist da auch dein multikultureller Hintergrund, deine Länderkenntnis und so weiter wichtig? Also wo findet das vor allen Dingen Einsatz so in deinem täglichen Tun?
Man merkt eben, dass ich viel mit afrikanischen Ländern schon gearbeitet habe oder arbeite. Und dementsprechend, glaube ich, kommt mir da auch mein kultureller Background so ein bisschen zugute, weil ich gewisse Sachen nachvollziehen kann und auch nachempfinden kann und gewisse Sachen auch deuten kann. Und weil ich eben auch schon da vor Ort mehrmals war, kann ich so ein bisschen auch so zwischen den Zeilen lesen und so ein bisschen, ich glaube, ich bin da so ein bisschen empathischer vielleicht, dass mir das da, glaube ich, zugute kommt.
Jetzt haben wir noch gar nicht richtig aufgeklärt, was denn eigentlich dein aktueller Job ist. Wir wissen, du arbeitest schon seit ein paar Jahren bei der Welthungerhilfe, hast aber ja auch intern vor einiger Zeit die Stelle gewechselt. Was ist es, was du jetzt konkret machst?
Ich bin jetzt in der Sektor-Unit beschäftigt bei der Welthungerhilfe im Programmbereich und bin jetzt Skills Development Advisor. Das bedeutet, dass ich zum einen ein Programm habe, das nennt sich Skill Up. Und das ist eine Ausbildungsförderung für junge Erwachsene, die in ländlichen Gebieten leben und ihre beruflichen Kompetenzen auffrischen. So. Und deren Lebensstandard eben durch eine berufliche Tätigkeit aufbessern können.
Dieses Skill-Up-Programm ist ja initiiert worden von Gudrun Bauer, die quasi über die Bauer Charity GmbH in Kooperation mit der Welthungerhilfe dieses länderübergreifende Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen hat. In welchen Ländern seid ihr da unterwegs?
8 Länder haben wir in Bearbeitung. Da sind von Asien, Afrika alles bunt dabei. Zum Beispiel Kenia, Nepal, Sierra Leone, Uganda, Indien. Genau. Und für diese Länder sind wir eben zuständig, zu koordinieren, eben Austausche zu machen. Und das ist so meine Hauptaufgabenpunkt. Und es wird auch eine Weiterführung geben. Das Skill-Up-Programm soll in den frankophonen Ländern erweitert werden, durchgeführt werden. Und genau, und dafür bin ich, glaube ich, auch hauptsächlich mit eingestellt worden, um eben diese französische Komponente wieder abzugelten.
Welche Unterschiede gibt es? Du hast jetzt ja so ein bisschen das Länderportfolio genannt, in dem ihr das Skill-Up-Programm einführt, das heißt Ausbildungsmöglichkeiten für junge Erwachsene anbietet. Wie unterscheiden sich die Länder jetzt mal abgesehen von der Sprache? Gibt es da auch in der Art der Berufe, die angeboten werden oder im Ausbildungsmarkt, gibt es da Unterschiede?
Ja, es ist schon so, dass Indien zum Beispiel hat sich fokussiert so ein bisschen auf so Green College, nennt sich das. Und Green College ist so eine Initiative, die komplett im grünen Bereich Ausbildung fördert, sei es eben in Agrarwirtschaft oder in Fischerei. Genau, das ist so ein bisschen das Markenzeichen-Steckenpferd von Indien. Aber ansonsten ist es schon so breit gefächert. Also da kann man eben so wie Kfz-Mechanik bieten viele an oder eben auch Schneiderei. Man achtet schon darauf, dass es ein bisschen nicht nur genderkonform ist. Also es ist schon schön, wenn auch Frauen eben eine Kfz-Ausbildung eben machen, um eben auch so ein bisschen ja Empowerment zu sein. Ja, das ist so ein bisschen, so das ist so das Portfolio, genau, was die einzelnen.
Ja. Kannst du vielleicht dieses Empowerment nochmal so ein bisschen genauer beschreiben? Gibt es da Beispiele, wo du sagen würdest, da sehen wir, wie eben dieser Zugang zur Ausbildung auch zu Stärkung beigetragen hat?
Ja, es ist ja schon so, dass in einigen Ländern die Frauen ja eher ruhiger sind oder weniger zu sagen haben. Und wir dann schon wollen, dass eben Frauen auch für sich einstehen und eben auch ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten können, weil meistens ja auch die Frauen sind, die dann ein bisschen benachteiligter sind. Und es hat eine Kollegin oder Inga hat mir erzählt, als sie selbst mal vor Ort im Projekt war, dass sie es total spannend fand durch den Besuch eines Projektes, wie selbstbewusst diese Frauen waren. Also das war ein Männer- und Frauen Ausbildungsklasse und es waren aber die Frauen, die die Wortführerinnen waren, es waren die Frauen, die irgendwie sich kritisch auch geäußert haben, es waren die, die irgendwie ein bisschen lauter waren, die resoluter waren und sie meinte, das war so schön zu sehen, an der Kultur das mitzubekommen, die eigentlich die Frauen total, ja, ich würde jetzt nicht sagen unterdrückt, aber doch schon so ein bisschen kleiner hält, dass durch diese, ja, durch dieses Programm, die Frauen so ein Selbstbewusstsein bekommen, ja, das sagt sie, das war total spannend und aufregend. Als sie mir auch die Geschichte erzählte, dachte ich auch so, ja, das ist genau das, was wir erreichen wollen, wo wir hinwollen, also das, was wir auch stärken möchten. So, das ist ein guter Ansatz.
Wie sieht jetzt konkret deine oder sogar eure Rolle aus? Mit wem seid ihr sozusagen täglich in Kontakt? Ich frage das, weil du ja gesagt hast, du bist jetzt eben auch für die frankophonen Länder zuständig. Mit wem konkret in den Ländern hast du denn dann eigentlich zu tun? Sind das Partnerorganisationen? Ist es wirklich die lokale Bevölkerung? Sind es auch die jungen Erwachsenen, die dann in die Berufe gehen? Oder wie kann ich mir da euren Kontakt vorstellen?
Leider haben wir also mit den Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, weniger Kontakt. Also es sind weniger die Auszubildenden, mit denen wir Kontakt haben. Wir haben mit unseren Landesbüros sehr viel Kontakt, mit den Projektleitern, die Projekte vor Ort leiten und betreuen. Und denen sind wir im regen Austausch eigentlich auch tagtäglich, um eben gewisse Status quo zu besprechen, zu beurteilen, um Programme weiterzuentwickeln, zu koordinieren. Dann ist es auch so, dass wir mit den Partnerorganisationen sind wir auch ständig im Kontakt, die eben selbst, also es ist ja nicht immer so, dass die Welthungerhilfe das Projekt implementiert, sondern eben auch von Partnerorganisationen.
Was sind das so für Partnerorganisationen? Was ist dann deren Kompetenz?
Deren Kompetenz ist berufliche Bildung für junge Erwachsene. Das ist deren ganz starke Kompetenz. So darauf ist auch das Skill-Up-Programm aufgebaut. Und mit denen, dass die eben, ja, die entwickeln eben teilweise die Lehrpläne auch, die fördern eben auch, also es ist ja noch beim Skill-Up-Programm, gibt es auch so ein Mentorenprogramm, wo eben auch die Schüler zu Mentoren ausgebildet werden oder wenn es Schüler sind, die eben von Mentoren irgendwie begleitet werden. Und genau, und das ist alles so, ja, womit wir irgendwie, das ist unser alltägliches Tun, so, ja.
Jetzt ist ja dieser ganze Ansatz, also dieses Skill-Up-Programm schon hat einen, also hört sich auf jeden Fall nach einem recht großen Stellenwert an. Den hat es auch in der Welthungerhilfe. Und ich glaube aber, dass wenn man so von außen auf unsere Arbeit guckt, dass man nicht sofort irgendwie denken würde, dass wir Ausbildungsprogramme fördern in den Ländern, in denen wir tätig sind. Vielleicht kannst du jetzt mal den Link machen zwischen Ausbildungsförderung und Hungerbekämpfung.
Ja, es ist ganz interessant, weil das wurde ich auch schon des Öfteren gefragt. Und es ist ja schon so, dass wenn man Menschen die Perspektive gibt, eine vernünftige Ausbildung zu haben, wenn man denen die Möglichkeit gibt, was zu erlernen, einen Beruf zu erlernen, dass sie ja dadurch auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben, überhaupt Unterhalt zu erwirtschaften. Das heißt, wenn wir durch unser Programm ermöglichen den Leuten ein Einkommen zu erwirtschaften und durch dieses Einkommen können die Menschen sich Geld erhalten sie Geld und können damit eben sich Essen kaufen. Und das ist eben eine Hungerbekämpfung. Ne? Also ich meine, man stillt damit seinen Hunger. Ich meine, klar, es ist ein bisschen einfach gesagt, dass das jetzt nicht nur damit zu tun hat, okay, wenn man Geld hat, dann holt man sich auch kauft man sich auch gesunde Ernährung. Das ist nochmal eine andere Art von Aufklärung, die dann irgendwie im zweiten Schritt erfolgen muss. Aber vom Grundprinzip ist es so, dass durch die Ausbildungen Leute eben die Möglichkeit haben, sich Essen zu kaufen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Aber interessant, weil du das gerade sagst mit Aufklärung. Spielt denn, sag ich mal, das Thema Ernährung, Nahrung oder so, spielt es in irgendeiner Form direkt eine Rolle bei diesen Ausbildungsprogrammen oder ist es separat?
Nee, wir haben einige Ausbildungsprogramme, die eben auf Ernährungswissenschaft noch aufbauen, also eben Nutrition direkt eine Verbindung haben. Also die gibt es auch. Und so wie ich eben kurz erwähnt habe, diese Green Colleges, die eben komplett auf Landwirtschaft oder auf Grün aus sind, da gibt es auch immer wieder eine Verbindung zur Ernährung. Also es ist nicht so, es ist nicht komplett getrennt voneinander. Also es ist schon immer mit einem Hintergrund auf eine gesunde Ernährung hin, das aufzubauen, ja.
Weißt du, wie die Auszubildenden quasi ausgewählt werden? Sind das, sage ich mal, Teilnehmer, die sowieso schon in einer anderen Projektarbeit der Welthungerhilfe quasi, was soll ich sagen, die schon Teil eines Welthungerhilfeprojekts waren, weil sie aus einer recht armen ländlichen Gegend kommen, können die sich dann irgendwie bewerben auf die Programme oder was ist so der Hintergrund? Wie kriege ich überhaupt so eine Ausbildung?
Nee, die sind soweit nicht bekannt in der Welthungerhilfe, sind jetzt nicht so, dass sie in anderen Programmen teilgenommen haben und dementsprechend die Informationen haben, da kann ich mich ausbilden lassen. Das ist in den ländlichen Gebieten so, dass teilweise auch super viel mit Mundpropaganda eben läuft und das ist eben ja sehr auch, oder wir versuchen ja auch viel so eben Advocacy mit Lobbyarbeit, dass eben das irgendwie so bekannt ist, dass die Leute das in der Gegend einfach auch kennen, dass sie dann wissen, das ist irgendwie eine Schule, eine Berufsschule oder eine Weiterbildungsstätte, die eben diese Kurse anbietet und wo ich hingehen kann. Also die müssen schon teilweise selber proaktiv da genau teilnehmen. Also sie werden nicht gelockt von uns. Also es ist nicht so, dass, ja.
Ja. Inwieweit bist du denn eigentlich selber schon mal in Programm oder Projektländer der Welthungerhilfe gereist?
Ja, Lena. Wir waren ja zusammen 2019 in Mali. Genau, und das war bis jetzt auch durch Corona auch leider mein erstes und einziges Land. Es war sehr spannend, würde ich sagen. Also es war ein bisschen aufregend, weil es ja irgendwie nach unserem Cluster zu den roten Ländern ja gehört. Das heißt, die Sicherheitslage ist ja sehr fragil. Und ich war vorher auch noch nie in Mali. Das war auch generell so ein bisschen aufregend. Und man muss ja für uns, also wir als Welthungerhilfe-Mitarbeiter müssen ja so ein Security-Training ja ablaufen, wenn wir in ein bisschen fragileren Kontexten reisen. Und ja, es war spannend, würde ich sagen. Wie hast du es empfunden?
Ja, da muss man jetzt wahrscheinlich einmal kurz erklären, warum wir zusammen in Mali waren. Da hat ja damals eine sogenannte Regionalkonferenz stattgefunden, die ich zusammen mit einer Kollegin moderiert habe. Du warst damals noch in der, bei uns heißt das eben Regionalgruppe oder Regionaldirektion, die eben für unter anderem für Mali zuständig ist. Und das war so eine, ja, eigentlich eine sogenannte Managementkonferenz, wo dann eben Landesdirektoren aus der Region zusammenkommen und Strategieplanung machen und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gerade darüber berichtend, habe ich einerseits irgendwie eine sehr schöne Erinnerung daran. Gleichzeitig ist es total befremdlich, sich vorzustellen, überhaupt irgendwo hinzufliegen, eine Konferenz zu machen, mehrere Menschen zu sehen, also dass das mal ausgeklammert ist. Und mag ja auch sein, dass sich da auch durchaus Dinge in Zukunft ändern werden. Und diese Konferenzen haben ja jetzt auch übers letzte Jahr alle schon virtuell stattgefunden. Ja, nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall nicht nur schön, weil wir uns da sozusagen nochmal besser kennengelernt haben, aber die Reise nach Mali, klar, hatte natürlich auch für mich so ein Gefühl von, boah, ich möchte auch mal sehen, wie einerseits, wie unsere Mitarbeiter da wohnen, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie die Lokalen da leben und arbeiten, was das eigentlich bedeutet, in so einem Land wie Mali zu leben und zu arbeiten. Und gleichzeitig muss ich schon sagen, bin ich da auch mit einem gewissen mulmigen Gefühl hingeflogen, weil man einfach ja auch, man hat kein Gefühl für die Sicherheitslage von hier aus. Man weiß, es ist irgendwie nicht ungefährlich, da herrscht Bürgerkrieg. Und ja, ich denke so rückblickend, das eine war natürlich, dass wir da eine, denke ich, schon erfolgreiche Konferenz hatten. Die hätte aber, wenn man ehrlich ist, auch woanders stattfinden können. Dafür hätte es ja nicht Mali sein müssen. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und andererseits finde ich es gut, so eine Projektreisenerfahrung gemacht zu haben und auch, ja, wir sind ja auch in ein Projekt in Mali dann mal gefahren vor Ort, um zu sehen, was ist es überhaupt, wie ist die Situation vor Ort. Ja, kommt mir lange her vor und war bereichernd.
Ja, es geht mir auch so. Es ist echt gefühlt irgendwie wirklich schon, als wäre es auch hätte, auch könnte auch vor 5 Jahren gewesen sein, dass wir irgendwie da waren. Ich fand es, ja, wie du sagst irgendwie, ne, das ist so ein bisschen befremdlich auch gewesen, dass wir nicht zu Fuß gemacht haben. Das fand ich irgendwie, da hat man auch nochmal gespürt, dass das eben kein Land ist, wo man einfach mal so über die Straße gehen kann und ja, sich normal irgendwie aufhalten kann, so wie hier. Ne? Also das war schon ein bisschen befremdlicher oder auch als in dem Hotel, wo wir übernachtet haben, dass das alles mit Sicherheitsvorkehrungen und irgendwie auch Leute irgendwie mit bewaffneter standen. Das ist auch schon mal nochmal was ganz anderes so. Aber ich finde es irgendwie auch spannend, so wie du sagtest, das mitzubekommen, in was für ein Umfeld die Kollegen einfach da vor Ort auch arbeiten, ne? Unter welchen Bedingungen die da arbeiten. Und da bekommt auch unsere, also ich finde das dann immer so, ich bekomme dann ein bisschen auch Ehrfurcht irgendwie zu wissen, ich sitze hier oder wir sitzen hier in Bonn. Und klar, wir haben engen Kontakt mit denen, aber eben auch nur über Telefon, Skype und über die ganzen Medien. Und dann aber zu wissen, dass die in einem Umfeld arbeiten, was irgendwie jederzeit noch viel oder noch schnell sich irgendwie oder schnell umkippen kann oder noch viel fragiler werden kann, ja, Hut ab. So. Und ich finde das einmal mal kurz zu spüren, um dann eben auch noch mal zu wissen, wenn man mit den kommuniziert, okay, auch mit Nachsicht einige Dinge zu sehen und noch mal viel mehr Verständnis für die Kollegen vor Ort zu haben, wenn mal irgendwie Sachen nicht ganz so schnell oder ganz rund laufen. So.
Absolut. Ich würde jetzt nochmal so einen Bogen vielleicht schließen zu dem anfänglichen Thema, was wir besprochen haben und bleibe aber bei unserer Reise nach Mali. Glaubst du, dass du aufgrund deiner Herkunft und auch aufgrund deiner Muttersprache und sozusagen einen anderen Zugang hast und anders dich bewegen kannst in so einem Kontext in Mali, als ich das jetzt beispielsweise kann?
Das ist ein super Beispiel, ganz klar. Also das ist so, ich weiß, als wir selbst in Mali da waren, der Sicherheitsbeamte, der mir gesagt hatte, als Kolleginnen zum Markt gehen wollten, um eben auch Souvenirs oder irgendwie Früchte zu kaufen oder überhaupt irgendwas kennenzulernen, der zu mir gesagt hat, ihr fahrt nicht ohne Lydia. Weil für ihn so war, dass es irgendwie ich nochmal so ein Stück weit Sicherheit mit reinbringe in diese ganze Gruppe. Und ich glaube, wenn man mein Französisch hört, ist, glaube ich, nochmal wieder was anderes. Dann merkt man ganz schnell, dass ich keine Einheimische bin. Aber solange ich den Mund halte und genau, dass es das, glaube ich, sicherer ist. Und ich glaube, dass mir das schon sehr hilft in diesem Kontext, mich auch zu bewegen. So, weil man, egal wo ich mich erstmal in afrikanischen Ländern aufhalte, man eigentlich immer davon erstmal davon ausgeht, ich bin eine Einheimische. Ich darf nur nicht den Mund aufmachen.
Ach, auch das. Ja, ja, das ist spannend. Also das wahrscheinlich hast du dich da dann doch auch nochmal anders gefühlt, als ich mich gefühlt habe. Das ist schwierig, Gefühle zu vergleichen, wenn man sich nicht, ich kann mich ja nicht reinversetzen in das, wie es sich für dich angefühlt hat, aber augenscheinlich, glaube ich, bewegen wir uns dann natürlich einfach aufgrund von Aussehen, Herkunft und wie auch immer auch in so einem Kontext logischerweise auf unterschiedliche Art und Weise.
Mhm. Ja, also ich weiß auch, dass als wir in Mali waren und wir auf dem Markt waren, ich auch schon, meine Nackenhaare schon auch die ganze Zeit so ein bisschen, glaube ich, eher immer ein bisschen angespannt war, weil ich die ganze Zeit geguckt habe, dass irgendwie, ja, es ist jetzt irgendwie, es hört sich so blöd an, nichts passiert, aber irgendwie hatte ich mich trotzdem irgendwie so ein bisschen gefühlt.
Interessant.
Und wusste aber andererseits, dass wenn was passiert, mir aber nichts passieren wird. Das war so ein bisschen, kurios in meinem Kopf. So, also weil ich dachte, okay, ich glaube, ich kann schneller in irgendeiner Form in der Menge untertauchen und ja, und mich irgendwie verdünnisieren, also irgendwie mich unsichtbar machen, als irgendwie meine Kollegin. Und trotzdem hatte ich dann irgendwie dann, ja eben, wie gesagt, auch dieses Verantwortungsgefühl, mich um die auch kümmern zu müssen. Das war irgendwie sehr, ja, unwirklich und auch sehr, sehr strange, so in diese Situation zu sein. Weil ich irgendwie gleichzeitig auch, glaube ich, zum ersten Mal mich auch noch meiner, in einer anderen Hautfarbe irgendwie, also nicht nur in meiner, sondern irgendwie von meinen Kolleginnen fühlen musste, um zu wissen, okay, wenn irgendwas ist, bin nicht ich das Target, diesmal nicht, so ungefähr. Und das war auch nochmal, hat irgendwie auch einiges gemacht, so. So, also das, wie gesagt, das war doch sehr spannend.
Finde ich ehrlich gesagt auch jetzt gerade nochmal total spannend. Wir sprechen jetzt sozusagen 1,5 Jahre später nochmal darüber, was da eigentlich vielleicht teilweise in deinem, in meinem, in unseren Köpfen vorhergegangen ist und haben das jetzt, also es war ja auch kein, es gab ja auch kein Problem, es ist nichts passiert und wir haben eine gute Konferenz gehabt und einen guten Einblick bekommen. Aber es ist schon interessant, wie, ja, wie Gefühle, die man in dem Moment hatte, glaube ich, bis heute auch so spürbar sind und einen so geprägt haben.
Ja.
Ja, danke, Lydia. Ich würde fast sagen, wir haben einen schönen Bogen zum Anfang gefunden, wie wer du bist und was du bei der Welthungerhilfe machst und wie wir uns bei der Welthungerhilfe kennengelernt haben und jetzt heute hier im Podcast sitzen. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ich danke dir auch, Lena. Es hat Spaß gemacht.
Du kannst gerne wiederkommen. Nicht erst in 1,5 Jahren. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag und bis bald.
Ich dir auch. Bis bald. Ciao.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.